Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Deutschland sei, so ist es auch heute noch manchmal zu hören, keine große Kolonialmacht gewesen. Das hat die Aufarbeitung der Geschichte der deutschen Kolonien, die lange vernachlässigt wurde, widerlegt. Unter anderem Kamerun gehörte als sogenanntes Schutzgebiet zum Deutschen Kaiserreich. Heute lagert in Deutschland der größte Teil des kamerunischen Kulturerbes außerhalb des afrikanischen Staates. Und die Rückgabe der Objekte in den Museen hat langsam Gestalt angenommen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute um eine Ausstellung über den Komponisten Arnold Schönberg und den Schriftsteller Karl Kraus, um Heinrich von Kleists Amphitryon und um den Boykottaufruf Strike Germany. Zuerst schauen wir 82 Jahre zurück. Am 20. Januar 1942 trafen sich in einer Villa am Wannsee hochrangige NS-Funktionäre, darunter Reinhard Heydrich und Adolf Eichmann, um die Deportation und Tötung von Millionen Jüdinnen und Juden in Europa zu koordinieren. Die sogenannte Wannsee-Konferenz wurde gerade in den letzten Tagen seit den Enthüllungen um ein Treffen in einer Potsdamer Villa, in der die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland geplant wurde, immer wieder als historische Referenz genannt. Das Haus der Wannsee-Konferenz ist heute eine Gedenk- und Bildungsstätte. Ich habe den stellvertretenden Direktor Matthias Haß gefragt, wie er diesen Vergleich bewertet.
Das ist natürlich etwas, womit wir uns die letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt haben. Und wir sind immer erstmal grundsätzlich vorsichtig, wenn direkte Parallelen gezogen werden zwischen historischen Ereignissen und Ereignissen in der Gegenwart. Die Unterschiede des politischen Systems sind ja doch sehr erheblich. Und es gibt aber auch im Konkreten natürlich grundsätzliche Unterschiede.
Ich frage das deswegen auch, weil am Ende geht es natürlich auch um historische Genauigkeit, damit das Monströse der Wannsee-Konferenz nicht verwässert wird. Die Machtbefugnisse, die waren damals natürlich auch andere als bei diesem Treffen in der Potsdamer Villa im November. Andererseits geht es ja auch um schleichende Prozesse.
Ganz genau. Also wir haben bei der Besprechung, Dienstbesprechung mit anschließendem Frühstück am 20. Januar 1942 15 hochrangige Nationalsozialisten, Staatssekretäre, viele von ihnen studiert, haben promoviert, die in Funktion für das nationalsozialistische Regime die millionenfachen europaweiten Deportationen in den Massenmord und den Massenmord planen und koordinieren. Das ist sozusagen das eine, aber dahinter liegt ja ein völkisches Denken, über das auf dieser Besprechung gar nicht mehr geredet wird. Und da gibt es durchaus ja Schnittstellen. Also die Frage, warum denn die Juden, und die Frage nach Antisemitismus stellt sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Aber das ist ja in den 11 oder in den 8 Jahren vorher, wird das natürlich ganz genau vorbereitet, mental, in der Bürokratie, in der Vorbereitung. Und dieses völkische Denken von wir und die anderen auszugrenzen aufgrund von rassistischem, antisemitischem Denken, das findet sich ja als mentale Einstellung in dem Treffen in Potsdam wieder, wo sich keine staatlichen Vertreter treffen, wo sie sich privat treffen. Nicht geheim, aber das Denken dahinter, das völkische, rassistische, da gibt es viele Kontinuitätslinien.
Morgen findet in Ihrem Haus eine Tagung zum Thema demokratische Kultur und ihre Feinde statt. Mit der Frage, ob eine Diktatur gewählt werden kann, was man mit Blick auf die deutsche Geschichte natürlich eindeutig mit Ja beantworten muss. Wird es auch genau darum gehen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dafür ein Bewusstsein zu schaffen für die Normalisierung von diesen Prozessen?
Ja, ich glaube schon. Wir müssen, und wir haben also bei unserer Veranstaltung zum Jahrestag, die wir schon weit vor den Ereignissen, die jetzt herausgekommen sind, geplant haben, wo wir uns fragen, wie gefährdet ist unsere Demokratie eigentlich und was können wir eigentlich aus dem historischen Übergang zwischen Demokratie und Diktatur lernen? Wie haben sich Funktionseliten verhalten? Wie weit war schon ein nationalsozialistisches Denken eingesickert eben in die Vertreter des Staates, in die Justiz, in die Medien, in den Bildungsbereich? Das gucken wir uns einmal historisch an auf einem historischen Panel und dann aber auch aktuell. Wo stehen wir heute? Welche Tendenzen sehen wir heute? Und welche Reaktionen sind eigentlich notwendig? Nicht nur aus der Justiz, darüber wird ja viel diskutiert, sondern auch aus der Politik und der Gesellschaft. Und vielleicht ein kurzer Hinweis, als Hannah Arendt konfrontiert war 1933 mit der Situation und sie hat das dann in einem Aufsatz später verarbeitet, persönliche Verantwortung in der Diktatur. Da schreibt sie, wir sind nicht überrascht von dem Verhalten unserer Feinde. Wir wissen, wer die Nazis waren. Wir sind überrascht von dem Verhalten unserer Freunde, von denen wir dachten, sie sind auf unserer Seite. Sie unterstützen uns in der Ausgrenzung und Verfolgungspolitik. Und das ist doch die Frage, die sich für uns heute stellt. Wir wissen, wer die Feinde der Demokratie sind. Über die brauchen wir nicht überrascht zu sein. Aber wenn wir dann die Verbindungslinien sehen, die mentalen Übereinstimmungen in Treffen, in Absprachen, in Planungsfantasien, die eben nicht mehr demokratisch sind, dann ist das, glaube ich, das, wo wir drüber einfach erschrecken und was uns auffordert, natürlich genau da Bekenntnis zur Demokratie einzufordern, und zwar nicht nur auf einer Demonstration symbolisch, so wichtig wie die sind, sich zu zeigen und laut zu sein, aber im Alltag gelebt, auf allen Ebenen.
Matthias Haß, stellvertretender Direktor der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, über den historischen Vergleich von Wannsee-Konferenz und dem Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam im November. Der österreichische Dirigent Arnold Schönberg musste als Jude vor den Nationalsozialisten fliehen. Nachdem man ihm seine Professur in Berlin entzogen hatte, ging er erst nach Paris, dann in die USA. Wie der Schriftsteller Karl Kraus war er eigentlich aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten. Kraus, einer der schärfsten Analysten seiner Zeit, starb, bevor Hitler 1938 Österreich annektierte. Schönberg, der für sich die Begründung der Zwölftonmusik in Anspruch nahm, und Kraus, der mit seiner Zeitschrift Die Fackel einen leidenschaftlichen Kampf gegen Doppelmoral führte, kannten sich auch ganz gut. Beide wurden 1874 in Wien geboren. Ihr 150. Geburtstag wird nun mit einer Doppelausstellung im Arnold Schönberg Center in Wien gefeiert. Robert Jungwirth war vor Ort.
Jemandes Stil zu verwenden, heißt sich zu ihm zu bekennen, sich geradezu seinen Schüler nennen. Ich habe durch Karl Kraus schreiben, ja fast denken gelernt.
Das Bekenntnis von Arnold Schönberg mag erstaunen. Es zeigt jedoch die Bedeutung, die der Sprachkünstler Kraus für den Erneuerer der Musik hatte. Rund 30 Jahre währte die Künstlerfreundschaft zwischen beiden, die für Schönberg zweifellos noch bedeutender war als für Kraus. Was vor allem daran lag, dass Kraus sich selbst als unmusikalisch bezeichnete und Schönbergs Versuche, den Schriftsteller zu einem Konzertbesuch zu bewegen, stets erfolglos blieben.
Könnten Sie sich nicht doch entschließen, in mein Konzert zu kommen? Ich weiß, Sie glauben unmusikalisch zu sein. Ich halte Sie für eminent musikalisch.
Die berühmten Rezitationsabende von Karl Kraus, an denen er Texte aus seiner Zeitschrift Die Fackel vortrug, oder soll man besser sagen vorsang, waren neben der Klarheit und Prononciertheit der Sprache für Schönberg auch in musikalischer Hinsicht bedeutend, so Therese Muxeneder, die Kuratorin der Wiener Ausstellung über die beiden Jubilare.
Schönberg war ein begeisterter Besucher der Vorlesungen von Karl Kraus in Wien, aber auch in Berlin. Legendär war die Modulationsfähigkeit, die unglaubliche Schattierungsvielfalt der Stimme von Karl Kraus. Schönberg ließ sich davon inspirieren bei der Gestaltung der Sprechstimme und Sprechtonästhetik seines Melodramenzyklus Pyrolinär für Ensemble und Stimme. Ein Werk, das für die Zeitgenossen völlig unverständlich war, vielleicht auch für manche unserer Zeitgenossen. Allerdings ist das Nachhören der Karl-Kraus-Stimme, die zumindest in ein paar Aufnahmen auch für die Nachwelt konserviert ist, ungemein erhellend, wenn man Schönbergs Musik Pierrot hört, weil man davon eine Ahnung kriegt, von dieser unglaublichen Emphase, mit der gesprochen wird.
Eine Sprengflut überschwemmt den stillen Horizont.
Karl Kraus unterstützte den Neuerer der Musik Arnold Schönberg publizistisch, etwa durch den Abdruck eines seiner Lieder nach Texten von Stefan George in der Fackel. Oder er veröffentlichte Schönbergs Abrechnung mit einem missliebigen Kritiker, der ihn übel verrissen und beschimpft hatte. Aphorismen, die Schönberg nach Kraus'schem Vorbild ebenfalls verfasste, lehnte Kraus dagegen ab.
Aphorismen dürfen nämlich keine Rubrik der Fackel sein, sondern nur eine Notdurft. Ich hoffe, Ihnen das bald mündlich auseinandersetzen zu können.
115 Exponate, Musik- und Textmanuskripte, Briefe, Fotografien und Hörstationen mit Musik- und Wortbeispielen von Schönberg und Kraus lassen den Besucher der Wiener Ausstellung eintauchen in eine Zeit der künstlerisch-intellektuellen Aufbruchsstimmung. Und sie zeigen auch ihre Vernetzung mit den unterschiedlichsten Künstlern ihrer Zeit. Denn für Schönberg wie für Kraus war das Wiener Kaffeehaus ein künstlerisches Biotop. So ist die Wiener Ausstellung eine faszinierende Zusammenschau dieser beiden in ihrer künstlerischen Konsequenz und Vehemenz so verwandten Geister.
Robert Jung wird über die Ausstellung Arnold Schönberg und Karl Kraus im Wiener Arnold Schönberg Center. Noch vor wenigen Jahren zeigten die Museen sie ziemlich stolz her. Kunstvolle Masken oder Statuen aus Holz oder Bronze, Waffen, Pfeifen, sogar Throne, die vor über 100 Jahren in die deutschen Sammlungen kamen. Kein Hinweis darauf, welche Geschichte diese Objekte hatten. Aus Afrika kamen sie oder anderen Teilen der Welt, die damals noch Kolonien waren. Mittlerweile wissen nicht nur Fachleute, dass diese Objekte fast immer aus sogenannten Unrechtskontexten kommen, also entweder einfach mitgenommen oder unfair bezahlt wurden. Nach der medial viel beachteten Rückgabe der Benin-Bronzen nach Nigeria widmen sich 11 deutsche Museen jetzt kolonialem Raubgut aus Kamerun. 40.000 Artefakte aus der ehemaligen deutschen Kolonie lagern in diesen Museen, auch im Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln. Dessen Leiterin Nanette Snoop habe ich gefragt, wie groß denn der Anteil an kamerunischem Raubgut in ihrem Museum ist.
Also das Rautenstrauch-Joost-Museum hat die 6 größte Sammlung aus dem Kamerun und wir haben insgesamt 3.159 Objekte aus dem Kamerun.
Was sind das für Objekte?
Wir haben natürlich sehr schöne Masken, wir haben auch Thronen, Pfeife, wir haben Schmuck, aber wir haben natürlich auch sehr viele Waffen. Kamerun war natürlich eine deutsche Kolonie, so auch mit vielen Kolonialkriegen. Und während dieser Kriege wurden natürlich auch sehr viele Waffen mitgenommen von deutschen Soldaten.
Es gab Anfang der Woche am 16. Januar ein Dialogtreffen im Stuttgarter Lindenmuseum. Das war sozusagen der Auftakt dieser Reise auch von kamerunischen Delegierten, die jetzt durch 11 deutsche Museen gehen. Sie haben diese Woche wie andere Museen auch eine Delegation aus Kamerun in Ihrem Museum begrüßt. Was genau passiert bei so einem Treffen?
Naja, wir haben am Donnerstag diese Delegation empfangen und wir haben eigentlich den ganzen Tag diskutiert. Wir haben die Sammlung gezeigt, insbesondere in unsere Depots. Und wir haben natürlich auch auf eine USB-Stick die ganze Sammlung digital übergebe, damit sie auch, wenn sie wieder im Kamerun sind, auch wieder mit anderen Experten aus Kamerun, dass sie auch dann die Liste sich anschauen können. Und dann kommt natürlich sicher ein nächster Termin.
Es geht ja, weil Sie das jetzt gerade erwähnt haben mit dem USB-Stick, wo sozusagen die Digitalisierung dann des Bestands drauf ist, es geht ja auch darum, wem was zurückgegeben wird. Das war ja schon bei den Benin-Bronzen nicht ganz einfach. Das haben Sie auch sehr hautnah mitbekommen, weil auch Sie im Rautenstrauch-Joost-Museum Benin-Bronzen zurückgegeben haben. Haben Sie einen Überblick darüber, wie lange dieser Prozess dauern könnte? Ist das ganz klar, wer was bekommt, oder ist es doch auch eine ziemlich komplexe Geschichte?
Naja, hier in Kamerun ist es eigentlich ein anderer Fall, weil in Nigeria ging es eigentlich nur um das Benin-Königstum. In Kamerun hat man mehr als 300 Schäferien oder kleine Königsreiche. Man muss, wenn man redet über einen König, manchmal, das können auch sehr kleine Königreiche sein. Aber was hier gut ist mit dieser Delegation, es ist auch eine interministerielle Komitee für die Rückforderung. Und in dieser Delegation sind Menschen aus der Politik, ein Repräsentant von der Prime Minister oder vom Auswärtigen Amt aus Kamerun. Aber es gibt hier auch Repräsentanten von Herkunftsgesellschaften, von Gemeinschaften, so mit traditional leaders, die da sind. eigentlich, es ist ein offizielles Komitee. Es gibt vier kulturelle Regionen in Kamerun und aus den vier kulturelle Regionen gibt es auch eine Repräsentant. So die Idee ist, dass diese Delegation, diese Komitee auch wirklich eine Brücke baut zwischen Communities in Kamerun, zwischen Königreiche und deutschen Museen. Und ich glaube, das ist schon mal eine gute Verbesserung in dieser Organisation.
Aber die Objekte oder Artefakte werden nicht alle im Museum landen in Kamerun, oder? Das kommt ja auf die Bedeutung an.
Ja, so das war es auch eigentlich mit der Restitution der Benenbronze. Es war eine bedingungslose Rückgabe. Kamerun ist auch reich von vielen kleinen lokalen Museen. Und das sind so kleine Community-Museen, wo auch oft die kleinen Königreiche, die haben so ihre eigenen Museen, so einige Objekte werden für Rituale benutzt. Und danach werden sie wieder in eine Art von Museum auch wieder gezeigt. So nicht alle Objekte kommen danach in Museen, so wie wir hier in Deutschland Museen kennen. Aber wir sollten auch nicht unterschätzen, dass viele Objekte auch wirklich sakrale Objekte sind, die auch immer noch benutzt werden in religiöse, sakrale, rituelle Zeremonien.
Nanette Snoop, Direktorin am Rautenstrauch-Just-Museum in Köln, über Objekte aus Kamerun und die ersten Schritte zur Rückgabe. In der griechischen und römischen Mythologie geht es in Beziehungssachen recht turbulent und handfest zu. Den Göttern und Menschen ist eigentlich nichts fremd. Die Liebe genauso wenig wie der Betrug, der Hass oder der Mord. Auch etliche Theaterstücke erzählen davon. Heinrich von Kleist schrieb nach Sophokles' Fragment Amphitryon ein Lustspiel, das sich um Jupiter dreht, der sich an die schöne Alkmene in Gestalt ihres Ehemanns Amphitryon heranmacht. Was dieser Identitätsdiebstahl mit Menschen macht, das versucht die Regisseurin Milena Michalik am Düsseldorfer Schauspielhaus zu ergründen. Dorothea Markus war gestern bei der Premiere.
Sie heißen Amphi und Alkmeni, Choris, Sosia und Merkur. Sie sind eine Clique, bunt und trashig gekleidet. Auf einer leeren Bühne, nur durch einen wellenförmig ausziehbaren Vorhang unterteilt, hängen sie zusammen ab, quatschen über Fahrradhelme, singen, reden und tanzen. Und irgendwann, fast unmerklich, spielen sie Amphitryon nach.
Wer geht dort?
Ich? Was für ein Ich?
Meins mit Verlaub.
Sosias.
So? Wer bist du?
Ich bin's, die sich Sosias nennt.
Sosias, du?
Ja. Ihr ewigen Götterbau, so muss ich auf mich selbst Verzicht jetzt leisten.
Wer hier spricht, ist und ist nicht Sosias. Bei Kleist der bodenständige Diener des Paares Amphitryon und Alkmene. Kleist hat hier auf lustige Weise die Verwechslungsgeschichte verdoppelt. Bei Regisseurin Milena Michalik werden dazu noch die Geschlechter getauscht und Sosias Doppelgänger, der Gott Merkur, performt dazu Handstand-Einlagen und Breakdance-Tricks bis zum Szenenapplaus. Schon schräg, sich vermeintlich selbst zu begegnen als Superperformer. Bis dann der Chefgott Jupiter herabsteigt in Form eines zart von der Decke flatternden Schleiers und zum Doppel von Amphitryon wird. Was in der Liebesnacht hinter dem Vorhang mit Ehefrau Alkmene passiert, bleibt in Düsseldorf eher unklar. Es muss allerdings ein überwältigendes Liebeserkennen sein. Als der echte Amphitryon wiederkehrt, ist die Eifersucht groß.
Und wer sich gestern um die Dämmerung hier eingeschlichen als Amphitryon, war der Nichtswürdigste. Fahr hin jetzt, liebe Erinnerung.
Und ehe sich der Abend noch verdünnet, bist du befreit von allem, was dich bindet.
Dass ein Betrug vorhanden ist, ist klar. Ich rufe meine Freunde, dann werde ich auf das Rätselsgrund gelangt. Und wehe, rufe ich, wer mich hintergangen.
Doch was heißt hintergehen und was heißt erkennen? Besteht der Reiz in der Liebe nicht auch daraus, dass man sich nie vollständig kennt und immer Fremdheiten bleiben? Immer wieder umkreist die Fünferklicke diese philosophische Metaebene des Stücks. Mal im fröhlichen Klickentalk, mal im wissenschaftlich-therapeutischen Stuhlkreis mit Wespenforscherin und Kleistexpertin. Ein Panelteilnehmer ist dabei stets beleidigt, weil er sich zu wenig gesehen fühlt. Ist das nicht eins der Kernprobleme unserer Gesellschaft? Viel gewitzelt und gekalauert wird an diesem Abend, der oft wirkt wie ein philosophisches Nachhilfestück über Liebe, Egoismus und Identität für die in voller Selbstfindung gefangenen Mitte-20-Jährigen, von denen sich auch viele im Publikum befinden.
Ich will mich dir nicht beweisen. oder mich als passend erweisen. Nein, ich will über mich hinauswachsen. Und ich will, dass auch du über mich hinauswächst und ich den Atem anhalte. Und denk an Mähne am Fenster rauchend. Können wir zwei einander größer sein? Kannst du meine Freundin sein, Heinrich, und mein Liebhaber? Wie kann ich so sicher sein und so viel zweifeln gleichzeitig?
Zwischendurch werden oft die Klamotten gewechselt, wird die Nebelmaschine geschwenkt, gesungen, Klavier gespielt und über Kleists Beziehung zu seiner Schwester Ulrike gesprochen. Diese war ihm stets ein intellektueller Sparringpartner, denn letztlich, so auch das Fazit an diesem Abend, kann nur das Bild im anderen, die Sprache der anderen bei der Ich-Findung helfen. Schade nur, wenn dieses Verständigungsinstrument im digitalen Gestammel der Moderne untergeht.
Sollen wir eine Gruppe gründen? Ja, definitiv. Seid ihr auf WhatsApp? Ich nicht. Ach so. Telegram? Ich hab kein Telegram. Aber du kannst mir sonst auch einfach immer Bescheid geben. Ja, nee, das ist blöd. Wir können auch Signal. Ja.
Selbstironisch, witzig, vielschichtig, aber auch wirr und überfrachtet ist dieser Abend, bei dem über 50-Jährige irgendwann gar nicht mehr mitkommen, vor lauter Ebenen wechseln. Vieles wirkt beliebig und insiderhaft. Doch die Verunsicherung ist vermutlich Programm, denn nichts anderes ist der Kern des Dramas Amphitryon. Dass sich der Mensch niemals zu sicher sein sollte auf dem schwankenden Boden einer nur vermeintlich festgefügten Identität.
Dorothea Markus über Amphitryon nach Heinrich von Kleist am Düsseldorfer Schauspielhaus. Boykottiert deutsche Kultureinrichtungen. Das ist der Aufruf einer Website namens Strike Germany. Der Ton der Seite ist kämpferisch. Die Kunstfreiheit in Deutschland sei bedroht wegen der Solidarität mit Israel. In dem Zusammenhang sollte vielleicht auch noch mal gesagt werden, dass viele in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden sich über mangelnde Solidarität aus der Kultur immer wieder beklagt haben nach dem 7. Oktober. Was also soll dieser Boykottaufruf? Stefan Koldehoff aus der Deutschlandfunk Kulturredaktion mit ein paar Gedanken dazu.
Natürlich macht dieser Aufruf zum Kulturboykott gegen Deutschland viel Wirbel. Wie immer, wenn der Vorwurf von Zensur und Cancel Culture im Raum steht. Diesmal werden deutschen Kulturinstitutionen sogar wörtlich Methoden wie in der McCarthy-Ära vorgeworfen, als in den USA potenzielle Kommunisten von den Geheimdiensten verfolgt wurden. Dieser Aufruf trifft auf eine Kulturszene, die wie ein Damoklesschwert die Gefahr über sich spürt, von den Trägern die finanzielle und vom Kulturbetrieb die moralische Unterstützung entzogen zu bekommen. Beides, weil man sich politisch möglicherweise nicht so verhält, wie von der einen oder der anderen Seite erwartet. Relevant aber ist der Text nicht. Nicht nur, weil es neben der französischen Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux unter den rund 1000 Unterzeichnern kaum andere mit Strahlkraft gibt. Was der Text konkret soll, scheinen seine Initiatorinnen und Initiatoren selbst gar nicht so genau zu wissen. Internationale KulturarbeiterInnen, fordert der Text, sollten Einladungen von deutschen Kultureinrichtungen absagen. Und dann kommen wieder die Vorwürfe anti-palästinensischen Rassismus und Zensur und von einer angeblich genozidalen Militäraktion im Gazastreifen. All das deckten deutsche Kultureinrichtungen, weil ihre Geldgeber schließlich überwiegend staatliche Stellen seien, so lautet der Vorwurf. Und wieder kein Wort über die rund 1300 Toten am 7. Oktober, die 240 Geiseln, die gefoltert und vergewaltigt wurden, zum Teil starben und zum Teil immer noch gefangen gehalten werden. Gelegenheit zur Nachfrage, wer und was mit dem Aufruf konkret gemeint ist, alle deutschen Kulturinstitutionen zum Beispiel, gibt es nicht. Der Aufruf in den palästinensischen Nationalfarben Grün, Rot, Weiß und Schwarz hat weder ein Impressum noch eine Kontaktadresse. Stattdessen der Generalverdacht, alle deutschen Kulturorte folgten der deutschen Staatsräson. Und die laute angeblich kritiklose Solidarität mit Israel und damit kritiklose Unterstützung des grausamen Krieges im Gazastreifen. Wer sieht, wie kontrovers bei uns genau darüber debattiert wird, weiß, wie absurd und falsch der Vorwurf ist. Es gibt in deutschen Theatern und Museen keine staatlich verordnete Kritiklosigkeit. Eher im Gegenteil. Der in Israel geborene Pädagoge und Publizist Meron Mendel spricht von einer gewissen Anfälligkeit für linke Radikalität in der Kulturszene. Tatsächlich haben Reaktionen auf den 7. Oktober in vielen Kulturhäusern viel zu lange auf sich warten lassen. Darauf haben staatliche Stellen nicht immer klug reagiert. Über den Alleingang des Berliner Kultursenators zum Beispiel, öffentliche Zuschüsse an bestimmte politische Bekenntnisse zu knüpfen, schütteln weite Teile der deutschen Kulturszene bis hinauf in Ministerien nur verständnislos den Kopf. Es gibt andere Beispiele für solch wenig durchdachte Maßnahmen. Meron Mendel hat gerade in dieser Woche eine kluge Rede in Dresden zu diesem Thema gehalten. Kunstfreiheit schließe ein, so Mendel, dass Menschen auch mit Sprache und Kunst konfrontiert werden können, die sie möglicherweise als verletzend empfinden. Stillschweigend hinnehmen müsse das niemand. Kritik und Protest gehörten genauso zur Meinungsfreiheit wie die Freiheit, anstößige Theaterstücke spielen zu dürfen. Kontroversen auszulösen und damit Debatten anzustoßen. Das ist eine wichtige Rolle, die die Kultur in einer freiheitlichen Gesellschaft hat. Boykottaufrufe, egal von welcher Seite, zerstören diese demokratische Funktion. Und sie spielen all jenen in die Hände, die, wie die AfD, finden, dass Kultur nicht pluralistisch, sondern brav und unpolitisch sein sollte.
Stefan Koldehoff über Sinn und Unsinn der Boykottinitiative Strike Germany. Zum Schluss wie immer die Kulturmeldung heute mit Jörg Biesler.
Der Peter-Hochel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an Anja Utler und zwar für ihren Band Es beginnt, Trauerrefrain. Die Jury würdigte ihn als herausragende Neuerscheinung des vergangenen Jahres. Anja Utler reagiere darin auf den Angriffskrieg Russlands, der für die Dichterin jede politische, existenzielle und poetische Sicherheit in Frage stelle. Anja Utler sagte zu ihrem Band im Deutschlandfunk:
Dieses Erwachen in eine Welt, von der man sich dann plötzlich erinnert, dass es nicht mehr die Welt ist, in der man bis dahin gelebt hatte und in der man leben wollte. Das fand ich eigentlich am schmerzhaftesten. Und deswegen dachte ich, an diesem sehr, sehr schmerzhaften Punkt, da möchte ich mit der Lyrik ansetzen, weil die Lyrik kann eigentlich immer gut an den schmerzhaften Punkten ansetzen und mit denen dann umgehen.
Anja Utler über ihren Band Es beginnt, Trauerrefrain. Sie bekommt Anfang April den mit 15.000 Euro dotierten Peter-Hochel-Preis. Die Zahl der Besucher in den deutschen NS-Gedenkstätten ist das zweite Jahr in Folge deutlich gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes. Allerdings, das Niveau der Besucherzahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde noch nicht wieder erreicht. Einige Gedenkstätten berichten von einer Zunahme antisemitischer Übergriffe. Im NS-Dokumentationszentrum in Köln ereigneten sich laut einer Sprecherin rund 2/3 der 20 dokumentierten Vorfälle nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Es handele sich vor allem um eine Zunahme antisemitischer und israelfeindlicher Äußerungen, zum Beispiel in Gästebüchern, in E-Mails oder auf Feedbackkarten. Ähnliches berichten die KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Bergen-Belsen. Ein Sprecher der Gedenkstätte Dachau berichtete von einer Verlagerung rechtsmotivierter Übergriffe in den digitalen Raum. Elon Musk immerhin, der Chef der Plattform X, vormals Twitter, wird in der nächsten Woche in Krakau an einer Konferenz zum Thema Online-Antisemitismus teilnehmen und das frühere KZ Auschwitz besuchen. Musk war im vergangenen November in die Kritik geraten, als er auf der Plattform antisemitische Inhalte weiterverbreitete. Wichtige Werbekunden wie Apple und Disney zogen sich daraufhin von X zurück. Die polnische Altistin Eva Potlesch ist gestorben im Alter von 71 Jahren. Sie begann ihre Karriere in den 80er Jahren in Warschau und das vor allem in Hosenrollen, in Opern von Rossini, Händel oder Mozart. Später sang sie vor allem tiefe Frauenrollen wie die Erda in Wagners Rheingold. Alles das an den großen Häusern der Mailänder Scala, der New Yorker Metropolitan Opera und der Deutschen Oper Berlin. Das Magazin Oper nannte sie die polnische Belcanto-Ikone schlechthin.
Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. In vielen deutschen Städten wurde heute gegen Rechtsextremismus demonstriert. Ein Thema in den Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.